Trump hat dann Erfolg, wenn er es schafft, Leute gegeneinander auszuspielen. Das Tötungspotenzial, wenn Sie so wollen, ist riesig. Viele von denen wären bereit, dem Trump wirklich bedingungslos zu folgen.
Hallo und herzlich willkommen zum America-Update, der Sonderausgabe des Tagesanbruch-Podcasts. Ich bin Florian Harms, Chefredakteur des Nachrichtenportals T-Online und diskutiere in diesem Podcast mit Kollegen und Politikexperten über die Entwicklungen im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Wobei man mittlerweile eher von einer Wahlschlacht sprechen muss. Die Atmosphäre ist aufgeheizt, Republikaner und Demokraten bekämpfen sich erbittert. Das hat unmittelbare Folgen für die Stimmung in den USA. Die Bevölkerung ist gespalten, Wut und Hass vergiften die Gesellschaft. Die Feindseligkeit gipfelte im Attentat auf Donald Trump, bei dem der Kandidat der Republikanischen Partei nur mit Glück nur leicht verletzt wurde. Einige Beobachter warnen nun sogar vor Revolten oder gar bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Stehen die USA im Abgrund? Was ist in den kommenden Wochen zu erwarten und was kommt auch auf Deutschland zu? Darum geht es in dieser Folge. Schön, dass Sie zuhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in Amerika überschlagen sich die Ereignisse. Das Attentat auf Donald Trump hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Nur durch Glück kam der 78-Jährige mit dem Leben davon. Nun läuft der Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin, oben am Lake Michigan, nahe der Grenze zu Kanada. Dort haben 2400 Delegierte Trump zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten gekürt. Zehntausende Fans jubeln ihm zu. Zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten hat Trump Senator J.D. Vance ernannt, einen Opportunisten, der sich vom lauthalsen Kritiker zu einem der eifrigsten Trumpisten gewandelt hat. J.D. is kissing my ass, he wants my support so bad, sagte Trump über den 39-Jährigen, was ich hier nicht zu übersetzen brauche, Sie verstehen es wohl auch so. Wendehals würde man so jemanden hierzulande wohl nennen, wenn man es glimpflich ausdrücken will. Eine verlässliche Person, an die man sich vertrauenswürdig wenden könnte, wenn Trump wieder mal droht und wütet, finden die Europäer in diesem Kandidaten für das Vizepräsidentenamt jedenfalls nicht. In der Nacht zu Freitag hat Trump nun seine Nominierungsrede gehalten. Sie klang anfangs versöhnlich, später aber auch wieder hasserfüllt. Und was macht Joe Biden? Nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Der Amtsinhaber ist politisch durch. So schonungslos muss man das wohl sagen. Gebrechlich, fahrig und nun auch noch von einer Covid-Infektion geschwächt, hat sich der Präsident in sein Privathaus zurückgezogen und muss nun aus der Isolation dabei zusehen, wie sich immer mehr Demokratenpolitiker von ihm abwenden. Es ist eine beispiellose Demontage, die dem 81-Jährigen in diesen Tagen widerfährt. Hochrangige Parteifreunde sollen Biden dringend dazu geraten haben, die Kandidatur niederzulegen und einer jüngeren Person den Vortritt zu lassen. Sogar sein einst enger Vertrauter Barack Obama soll sich gegen ihn gewendet haben. Andernfalls, so fürchten sie, werden die Demokraten die Wahl am 5. November krachend verlieren und die Mehrheit im Repräsentantenhaus womöglich ebenfalls. Falls die Republikaner künftig wirklich alle drei Säulen der Macht in Amerika dominieren könnten, das Präsidentenamt, den Senat und auch noch das Repräsentantenhaus, in dem die Kongressabgeordneten sitzen, dann könnten sie Amerika radikal umbauen. Das wiederum könnte womöglich eine Revolte liberaler Bürger auslösen, die den Absturz in eine Autokratie verhindern wollen. Umgekehrt könnten aber auch enttäuschte Republikaner auf die Barrikaden gehen, sollte Trump die Wahl doch nicht gewinnen. So oder so kommen auf Amerika stürmische Zeiten zu und damit auch auf uns in Deutschland. Denn Bundeskanzler Olaf Scholz hat zweifellos recht, als er vor wenigen Tagen im T-Online-Interview sagte, die USA sind die Weltmacht Nummer eins und unser wichtigster Bündnispartner. Alles, was dort passiert, ist für uns wichtig. Was folgt also aus der wilden Entwicklung in den USA? Worauf müssen wir uns vorbereiten? Darüber spreche ich heute mit zwei ausgewiesenen Amerika-Kennern. Zum einen unserem Washington-Korrespondenten Bastian Brauns, der sich gerade auf dem Republikaner-Parteitag in Milwaukee befindet. Mit ihm unterhalte ich mich gleich im zweiten Teil des Podcasts. Vorher freue ich mich über meinen ersten Gast. Peter Neumann ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London, gilt als einer der führenden Extremismusforscher und schreibt regelmäßig für die New York Times. Sein Buch »Logik der Angst – Die rechtsextreme Gefahr und ihre Wurzeln« ist ein Bestseller. Hallo, lieber Herr Neumann, schön, dass Sie dabei sind, von unterwegs.
Hallo, Herr Harms.
Herr Neumann, Sie kennen sich mit Extremismus aus. Daher die erste Frage. Ist Donald Trump ein Extremist?
Also ich würde schon sagen, er ist ein Extremist. Das begründet sich
Zum einen aus seinen politischen Positionen, so würde man das auf der einen Seite machen. Auf der anderen Seite kann man aber viel grundsätzlicher sagen, Extremismus definiert sich dadurch, dass man die Prinzipien und Logiken der liberalen Demokratie nicht akzeptiert und ein anderes System will. Und das sehen wir bei Donald Trump eben sehr häufig. Er akzeptiert nicht die Spielregeln des Systems. Das fängt damit an, dass er nicht bereit ist, eine verlorene Wahl zu akzeptieren. Das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass Demokratie überhaupt funktionieren kann. Und dass er absolut autoritäre Tendenzen hat, das weiß man mittlerweile auch. Wenn es nach ihm ginge, bräuchte man den Kongress gar nicht. Bräuchte man diese ganzen liberalen Institutionen wie Gerichte, Medien oder Parlament, die ja die Macht des Präsidenten einhegen sollen, das bräuchte man eigentlich gar nicht. Eigentlich würde er am liebsten ein starker Mann sein, der alleine regiert. Und das ist extremistisch.
Herr Neumann, vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade gesagt haben, wie bewerten Sie denn Trumps Rede auf dem Nominierungskonvent?
So wenig überraschend. Es wurde ja vor der Rede gesagt, dass er jetzt zum Versöhner wird. Ich habe das nie geglaubt und tatsächlich hat das ja nur ungefähr 5 oder 6 Minuten lang durchgehalten. Der größte Teil der Rede war eigentlich typisch Trump. Und Trump ist einer, der im Prinzip sein ganzes Leben lang sein Geschäftsmodell, sein politisches Geschäftsmodell war Polarisierung und Spaltung. Trump hat dann Erfolg, wenn er es schafft, Leute gegeneinander auszuspielen. So hat er die Wahl 2016 gewonnen, so hat er regiert. Und es ist absolut unrealistisch zu glauben, dass er jetzt im Alter von 78 Jahren plötzlich damit aufhört.
Aber all die Leute, die Trump nun zujubeln, sind die auch alle Extremisten? Oder warum stören sie sich nicht daran, dass Trump lügt wie gedruckt?
Also das ist nochmal ein bisschen komplizierter. Ich glaube schon, dass Donald Trump tatsächlich Leute anspricht, die eben sehr verunsichert sind. Die gehören oftmals zur unteren Mittelklasse. Also nicht Leute, die bereits alles verloren haben, sondern Leute, die noch etwas zu verlieren haben. Sie sind überfordert von vielen Veränderungen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben in der amerikanischen Gesellschaft. Unglaublich viel hat sich verändert und viele Leute glauben, dass sie nicht diejenigen sind, die von diesen Veränderungen profitieren, dass im Gegenteil andere Leute profitieren und dass für sie das Leben immer schlechter wird. Und sie haben natürlich auch ein Problem, und das hängt mit all dem, was ich gesagt habe, zusammen, ein Problem mit einer für sie aus ihrer Sicht abgehobenen politischen Klasse, die belehrend ist, die ihnen ihr Leben vorschreiben möchte und von denen sie glauben, dass diese politische Klasse sie eigentlich verachtet. Sie verachtet, weil sie weiß sind, weil sie männlich sind, weil sie Auto fahren, weil sie sprechen, wie ihnen der Mund gewachsen ist, weil sie an Gott glauben und danach leben und möglicherweise auch, weil sie Waffen haben wollen und die Demokraten ihnen das vermeintlich verbieten wollen. All das ist sozusagen der Frust, den Donald Trump aktiviert und in seine politische Richtung lenkt.
Jetzt haben wir ja auf diesem Parteitag gesehen, dass die Inszenierung dort fast schon religiöse Züge hatte. Also Trump wurde gefeiert wie ein Messias. Haben Sie den Eindruck, dass Trump seine vielen Anhänger wirklich im Griff hat, dass die auf sein Kommando sofort handeln würden?
Ich glaube, dass viele das tun würden, wahrscheinlich nicht alle, aber der große Unterschied zu 2016 ist ja, dass Trump sehr viel Arbeit und Mühe investiert hat, um die Evangelikalen, also die radikalen Protestanten in Amerika für sich zu gewinnen. Die waren gegenüber ihm 2016 noch sehr skeptisch, haben gesagt, dieser Trump, der ist ja nicht wirklich religiös, wir nehmen ihm das nicht ab. Das hat er geschafft, in den letzten 8 Jahren die zu überzeugen und die sind jetzt sozusagen seine Base, die sind seine treuesten Unterstützer und das sind die Leute, die davon erzählen, dass Trump einer ist, der ein Märtyrer ist, der auf Gottes Befehl handelt, dass das, was letzte Woche passiert ist, dass das ein Wunder war und das ist etwas, was er natürlich auch für sich nutzen kann und ich glaube, viele von denen wären bereit, dem Trump wirklich bedingungslos zu folgen quasi.
Wie wahrscheinlich ist denn vor diesem Hintergrund eine gewaltsame Eskalation rund um die Präsidentschaftswahl am 5. November?
Ja, das ist die große Frage. Meine große Befürchtung mit diesem Attentat war eben, dass wir wissen aus vielen ähnlichen Situationen, wenn solche Teufelskreise der Gewalt erstmal in Gang gesetzt sind, dann ist es schwierig, die zu stoppen. Denn wenn sie ein solches Attentat haben, dann sagen andere Leute, ja gut, unser Mann wurde jetzt angegriffen, wir haben jetzt auch das Recht, Leute auf deren Seite anzugreifen. Und so rechtfertigt ein Akt der Gewalt bereits den nächsten. Und das ist die Gefahr. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle in Amerika jetzt sagen, stopp, Gewalt hat im Wahlkampf keinen Platz.
Aber kann es denn womöglich sogar zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen? Amerika starrt ja vor Waffen.
Ja, und das ist ein wichtiger Faktor. 350 Millionen Waffen im privaten Besitz. Das gibt es Gott sei Dank in Europa nicht. Also das Tötungspotenzial, wenn Sie so wollen, ist riesig. Deswegen ist die Situation so brenzlig und so gefährlich. Ich glaube, die gefährlichste Situation ist nicht unbedingt während des Wahlkampfs, weil die Unterstützer von Trump sich ja gute Hoffnungen leider drauf machen können, dass er die Wahl gewinnt. Also es macht aus ihrer Sicht ja rational eigentlich erstmal keinen Sinn, jetzt schon mit der Gewalt anzufangen. Ich glaube, die größere Gefahr ist nach der Wahl, wenn Trump nicht gewinnen sollte, wenn Trump die Wahl nicht akzeptiert, dass es dann zu einer Konfrontation kommt, die auch tatsächlich eskalieren könnte.
Und falls Trump doch gewinnt, was käme dann auf Deutschland zu? Was denken Sie?
Also ich glaube, es sind vor allem zwei Gefahren. Ich mache mir jetzt erstmal so ganz zynisch aus deutscher oder aus europäischer Sicht überhaupt keine Gedanken über das, was Trump innenpolitisch macht. Das ist Sache der Amerikaner. Das muss mich eigentlich nicht interessieren. Interessiert mich natürlich schon, aber es muss mich nicht interessieren. Was für Europa gefährlich ist, sind zwei Dinge. Erstens die NATO. Wir wissen, dass Trump nicht an die NATO glaubt. Wir wissen, dass er bereits während seiner letzten Präsidentschaft eigentlich aus der NATO bereits aussteigen wollte. Wir wissen auch, dass J.D. Vance, sein Vizepräsident, noch extremere Auffassungen hat, was diesen Punkt angeht. Und meine Befürchtung ist, dass Trump im Prinzip dieses glaubwürdige Versprechen Amerikas, was ja hinter der NATO-Garantie steckt, dieses glaubwürdige Versprechen Amerikas untergräbt. Nicht indem er aus der NATO aussteigt, nicht indem er austritt. Die NATO wird es weitergeben, aber indem er die Glaubwürdigkeit des Versprechens, Europa zu verteidigen, so weit untergräbt, dass jemand wie Putin das Gefühl hat, er kann was riskieren. Das ist eine Gefahr. Und die zweite Gefahr ist einfach, dass Donald Trump dieses System in Amerika, das demokratische, das verfassungsmäßige System, so weit untergräbt, dass Amerika permanent dysfunktional und destabilisiert ist. Und das ist auch für Deutschland ein Problem, denn Amerika ist nach wie vor der wichtigste Staat in der Welt und Deutschlands wichtigster Verbündeter.
Aber wie kommt es, dass dieser Populismus so erfolgreich geworden ist? Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. In Frankreich etwa sehen wir das jetzt, in Deutschland mit AfD und BSW.
Ja, ich glaube, wir haben in den letzten, im Prinzip in Amerika hat es angefangen mit der Finanzkrise 2008. Danach haben wir den Aufstieg der Tea Party gehabt. Das war dieser populistische Flügel der Republikaner. Und man kann im Prinzip sagen, die Tea Party repräsentiert heute die Republikanische Partei, also die Tea Party, die eigentlich eine Minderheit war in der Republikanischen Partei, die ist jetzt der Mainstream. Und auch in Europa haben wir natürlich den Aufstieg der Populisten und all das ist eigentlich von denselben Faktoren verursacht. Viele Krisen, große Veränderungen, große Spaltung in der Gesellschaft und Leute, die sich abgehängt fühlen. Die untere Mittelklasse, die noch was zu verlieren hat. Weiße alte Männer, wir machen uns lustig über die, aber von denen gibt es viele, die gehen auch zur Wahl und die fühlen sich von Donald Trump angesprochen und die fühlen sich auch von Populisten in Europa angesprochen und denen macht keiner aus der in Anführungszeichen liberalen Elite ein Angebot. Also um es auf den Punkt zu bringen, die liberalen Eliten in unseren westlichen Ländern, die verstehen, dass Veränderung passiert und dass die notwendig ist, aber sie sind ganz schlecht darin, Leute mitzunehmen. Die Populisten, die wollen diese Veränderung nicht verstehen, aber sie sind sehr gut darin, Leute anzusprechen. Und das ist genau diese Lücke, die existiert. Und daraus schlägt Donald Trump Profit.
Dann interessiert mich als letzte Frage, auch weil Sie das in Ihrem Buch beschreiben, die Gefahr, dass extreme Gruppierungen im Zuge sozialer Proteste zu einer umfassenden Bewegung zusammenfinden könnten, ist ja groß, also zu einer Massenbewegung der Extremisten. Daher die Frage, was braucht es, um das zu verhindern?
Also ich glaube, es braucht ganz viel und es wird sicher nicht einfach sein. Ich glaube, es braucht sowohl auf der linken politischen Seite als auch auf der rechten politischen Seite braucht es Veränderung. Die Rechten, also sage ich mal die konservative Mitte, Parteien wie die CDU zum Beispiel müssen ehrlich sein mit Leuten, müssen Leuten sagen, es gibt kein Zurück in die Zukunft. Migration ist hier und muss auch gemanagt werden. Wir müssen ehrlich mit uns sein. Man kann nicht alle Veränderungen der letzten Jahre und Jahrzehnte zurückdrehen. Wir müssen das aber gut machen. Das ist das, was die Rechten machen müssen. Und die Linken müssen etwas rücksichtsvoller sein und auf Leute zugehen, ihnen auch zuhören und sagen, nicht alles, was wir uns ideologisch vorstellen, nicht alles, was wir für gerecht halten, lässt sich sofort durchsetzen. Man hat dann Erfolg in einer Demokratie, nicht wenn man auf seinen Vorstellungen pocht, sondern wenn man möglichst viele Leute bei diesen Vorstellungen mitnimmt. Und das hat auch zum Beispiel Barack Obama gesagt. Also mehr Zuhören, mehr Vorsicht und natürlich absolut eine Brandmauer gegenüber Extremisten, mit denen kann es keine Kooperation und Zusammenarbeit geben.
Keine Kooperation mit Extremisten. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, lieber Herr Neumann. Sie werden uns mit Ihrer Expertise sicher auch weiterhin für Einschätzungen auf T-Online zur Verfügung stehen. Ich verabschiede mich und sage gute Reise auf Ihren Weg. Tschüss.
Dankeschön, Herr Harms. Tschüss.
Damit komme ich zu meinem zweiten Gast, den kennen Sie schon. Unser USA-Korrespondent Bastian Brauns begleitet Amerikas stürmische Entwicklung seit Jahren und berichtet auf T-Online darüber. Hallo Bastian.
Hallo, gute Nacht oder guten Morgen? Aber ja, guten Morgen nach Deutschland, sage ich jetzt mal einfach.
Bastian, du zweifelst daran, weil du, glaube ich, rund um die Uhr auf den Beinen bist. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt noch schläfst. So stürmisch sind die Zeiten. Du bist permanent im Einsatz für T-Online, warst vergangene Woche noch auf dem NATO-Gipfel. Dann hast du dich um das Attentat auf Donald Trump gekümmert. Jetzt bist du in Milwaukee auf dem Kongress der Republikaner. Was erlebst du da? Wie ist die Stimmung?
Ja, genau. Ich ergänze noch ganz kurz, weil nämlich während hier der Parteitag läuft ja gleichzeitig noch Joe Biden quasi kurz vorm Absprung steht und das schwingt dann immer noch auch so mit, ne? Genau. Die Stimmung auf dem Parteitag ist für mich total spannend mitzuverfolgen, weil das ist meine erste sogenannte Convention, so heißt das ja hier, die RNC Convention. Und das ist deswegen spannend, weil das durchaus anders abläuft, als man das so von deutschen Parteitagen kennt, ja. Also das ist viel, viel massiver. Wir waren ja zusammen auf dem NATO-Gipfel und du hast die Sicherheitsvorkehrungen live vor Ort mitbekommen, wie massiv die waren. Auch die Überprüfungen durch den Secret Service. Ich habe fast das Gefühl, dass diese Convention hier den NATO-Gipfel sogar in den Schatten gestellt hat. Das hätte ich nicht vorher gedacht, aber auch hier alles abgesperrt und unfassbar viele Menschen, also alleine Journalisten aus der ganzen Welt sind hier tausende Journalisten angereist aus aller Welt und natürlich auch zehntausende Republikaner, die hier fröhlich feiern und bester Stimmung sind, um ehrlich zu sein.
Also aus der Ferne, aus Deutschland, hatten wir den Eindruck, Trump wird dort inszeniert wie eine religiöse Figur, wie ein wiederauferstandener Messias nach seinem Attentat. Stimmt dieser Eindruck oder wie nimmst du das wahr?
Der Eindruck stimmt. Ich würde sagen, dass er schon vor dem Attentat als Messias oder als gottgleiches Wesen versucht wurde zu inszenieren. Es gab da so einen Kampagnenfilm, in dem er quasi gehuldigt, indem gesagt wurde, so schuf Gott Trump. So, das war so ein Slogan, der da drin vorkam. Aber dieses Attentat hat natürlich diese Erzählung noch deutlich verstärkt. Also es war viel Thema und man muss ja auch dazu sagen, wir dürfen das auch nicht nur so abtun. Das ist natürlich auch einfach eine schlimme Sache gewesen, ja. Und das stimmt natürlich auch, dass er Familienvater und Großvater ist. Und das berührt die Leute natürlich, die ihn toll finden. Und das kann man ja bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen, aber das wird natürlich auch politisch ausgeschlachtet.
Es wird politisch ausgeschlachtet und hat natürlich auch Trumps Rolle verändert. Nimmst du ihn nach diesem Attentat anders wahr? Ich frage auch deshalb, weil er ja zu Beginn seiner Rede eher versöhnliche Töne angeschlagen hat.
Genau, also ich würde noch ergänzen, wie ich ihn wahrnehme, dass, weil das wie gesagt mein erster Parteitag war in den USA, dass er sich auch so ein bisschen als königsgleich da inszeniert, ja, weil da gibt es so eine Loge, wo die Familie dann sitzt und diese Familie ist ja riesengroß, es ist ein riesiger Clan, also ähnlich wie die Royals residieren die da und da kam er auch jeden Abend dann und hat sich huldigen lassen. Deine Frage zielt ja vor allem darauf ab, ob er jetzt anders rüberkommt nach diesem Attentat. Und ich habe mich auch mit Kollegen unterhalten und alle hatten irgendwie gesagt, ja, irgendwie wirkt er anders. Irgendwie wirkt er ruhiger oder nachdenklicher oder so. Ich bin damit nur immer ein bisschen vorsichtig, weil das sind ja auch Zuschreibungen, die wir der Person geben. Ich weiß nicht, wie er sich fühlt. Ja, natürlich, ich fand, er wirkte irgendwie langsam. Er ist auch relativ langsam irgendwie Treppen rauf und runter gelaufen. Ich fand, erst bei der Rede waren seine Bewegungen auch ziemlich langsam. Und er hat nicht so laut gesprochen oder so anfeuernd, wie ich ihn schon oft erlebt habe. Aber seine Reden waren schon immer sehr lang. Also das waren auch wieder 90 Minuten. Manchmal redet er auch 2 Stunden. Und da kippst du echt fast selbst aus den Latschen. Und da wundert mich das auch nicht, wenn er da ab und zu ein bisschen selber ja langsam wird.
Mhm. Dann wollen wir mal sehen, wie das weitergeht. Und jetzt müssen wir aber unbedingt nochmal auf den anderen Kandidaten schauen. Ich sage mal dazu, wir nehmen diesen Podcast am Freitagmorgen auf. Und es ist Stand jetzt nicht gesichert, dass, wenn der Podcast am Samstagmorgen erscheint, Joe Biden immer noch Kandidat der Demokraten ist. Denn in den vergangenen Stunden haben sich die Zeichen gemehrt, dass er möglicherweise doch die Kandidatur übergeben könnte an eine jüngere Person. Joe Biden ist geschwächt, er ist gebrechlich, er ist jetzt auch noch an Covid erkrankt und es gibt sehr viele hochrangige Demokraten, die ihm mittlerweile sehr deutlich nahelegen, dass es jetzt höchste Zeit ist, die Kandidatur weiterzugeben, weil sie es ihm nicht zutrauen. Jetzt gehen wir mal davon aus, Bastian, dass das so kommt, weil ich glaube, es liegt auf der Hand, dass das in den nächsten Stunden oder Tagen der Fall sein könnte, dass er die Kandidatur übergibt. Was käme denn dann auf die Demokraten und auf Amerika zu? Das ist ja eigentlich ein beispielloser Vorgang, so 3,5 Monate vor einer Wahl.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist so, dass, also es ist erstmal ein beispielloser Vorgang, weil das ja auch ein Präsident ist, der ja noch im Amt ist. Und normalerweise ist das eine Selbstverständlichkeit, dass der versucht, zur Wiederwahl anzutreten. Ich glaube, mich zu erinnern, dass der letzte Präsident, der so ein Problem hatte, Jimmy Carter war, der wurde auch angezählt und hat dann eben, also von der Partei wurde er abgelehnt. Und ja, der hat dann aber am Ende auch verloren, ne? Genau, also was kommt auf die Demokraten zu? Das ist nicht ausgemacht. Das hängt davon ab, wie dann dieser Machtübergang im Prinzip organisiert wird. Ja, also im Prinzip in der Reihenfolge müsste eigentlich Kamala Harris kommen. Aber ich bin da so im Zweifel, ob das wirklich dazu kommen wird, weil es gibt ja Leute, die auch Interessen haben, die auch vielleicht dran wollen. Und es kann gut sein, dass auch eine Art Chaos ausbricht. Ja, also ich habe ja hier auf dem Parteitag auch mit dem USA-Experten Julius von der Laar gesprochen und der sieht in dem Chaos sogar eine Chance. Da bin ich ein bisschen zurückhaltend, aber er sieht in dem Chaos eine Chance, dass das so eine reinigende Wirkung haben könnte, wenn man das gut organisiert, dass man dann halt irgendwie transparent nochmal so ein schnelles Kandidatenrennen macht und dass dadurch dann eben am Ende ein besonders starker Kandidat oder ein Kandidatenduo dabei rauskommen kann. Aber was ich noch sagen muss, die Zeit reicht eigentlich noch. Also es gab ja auch schon Parteitage, die früher stattgefunden haben und na, wo die Primaries länger, also die Vorwahlen noch länger gingen und die Zeit dazwischen kürzer war. Aber es ist jetzt schon knapp, es muss schnell gehen. Das ist überhaupt keine leichte Aufgabe.
Ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es kommt so und wer auch immer wird neue Kandidatin oder Kandidat der Demokratischen Partei. Wie kann ich mir das dann vorstellen, was dann rund um die Wahl auf uns zukommt, Bastian? Dann haben wir ja die Situation, wir haben den Trump, der jetzt wirklich seine Anhänger hinter sich geschart hat. Wir haben eine unruhige Demokratische Partei, vielleicht belebt durch einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin. Dann kommt es zum diesem Wahltag am 5. November. Das gespaltene Amerika starrt da drauf und dann wird es einen Sieger oder eine Siegerin geben. Rechnest du damit, dass es rund um diese Wahl, wer auch immer dann gewinnen mag, zu gesellschaftlichen Konflikten kommen könnte, die vielleicht sogar so brutal wären wie damals der Sturm auf das Kapitol in Washington?
Ja, also das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Also das kann man jetzt nicht verallgemeinern auf das ganze Land, auch wenn das ganze Land gespalten wirkt. Aber es gibt eben einfach Gruppen, die zu allem bereit sind. Und die hören eben auf bestimmte Stichworte, diese sogenannten Dog Whistle nennt man das ja auch, ja. Wenn dann irgendwie Trump in irgendeiner Rede vom Bloodbath redet, dann kann das schon sich damit rausreden, dass er damit irgendwie das Wirtschafts-,
also vom Blutbad.
Vom Blutbad, ja, genau.
Dann verstehen die das als Aufruf, okay.
Genau. Und er hat es vielleicht nicht so gemeint, aber vielleicht doch, wer weiß, na, am Ende redet er sich wieder raus. Aber das kann schon passieren und wie gesagt, es sind viele Waffen in dem Land. Ich habe auch neulich diesen Film gesehen, Civil War, den kann ich wirklich empfehlen. Den gibt es auch in Deutschland in den Kinos.
Wie heißt der Film?
Civil War, also Bürgerkrieg.
Civil War.
Genau.
Ah, der Film über den amerikanischen Bürgerkrieg.
Genau, ja. Aber eben nicht über den damaligen, sondern über einen, der kommen könnte. Und ich fand den überhaupt nicht reißerisch oder so Blockbuster-Hollywood-mäßig, sondern ich fand den eigentlich ziemlich gut gemacht und der auch diese Verzweiflung, die entstehen kann, weil man einfach nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und in welches Lager man gehört, weil einfach alles nur noch Chaos ist und man nichts mehr glauben kann. Das hat schon sehr viel Beklemmung ausgelöst und ich glaube, dass die Gefahr auf jeden Fall besteht. Man muss es nicht heraufbeschwören und vor allem nicht herbeireden. Aber man muss sich darauf gefasst machen, dass hier einiges am Köcheln ist.
Nicht herbeireden ist ein wichtiges Stichwort, denn auch wir Journalistinnen und Journalisten müssen ja uns immer wieder zusammenreißen, dass wir nicht nur über Eskalationen schreiben und sprechen. Es kann ja auch sein, dass so eine polarisierte Wahl glimpflich verläuft. Und das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Auch da gucken wir natürlich hin. Wir reden auch mit vernünftigen Menschen. Bastian, du unterhältst dich mit vernunftbegabten Politikern in Amerika. Und das ist natürlich auch ein großer Teil der Wirklichkeit, die wir abbilden wollen. Zum Schluss interessiert mich aber noch etwas anderes, Bastian. Du hast ja vor Ort auf diesem Nominierungsparteitag auch deutsche Politiker getroffen. Was machen die denn da?
Ja, also das ist natürlich, weil Amerika alle interessiert, auch so fast so ein, wie soll man sagen, so ein Ausflug, ne? Also Ausflugsziel. Also für politisch interessierte Menschen ist das schon immer ein großes Ziel gewesen, herzukommen. Aber dieses Mal war das, glaube ich, weil die Sorge so groß ist, dass eine Trump-Regierung im November wieder gewählt werden könnte, dass sehr viele Leute diesmal hier waren. Also ich habe Leute von der CSU getroffen, von der CDU, von der SPD, von der FDP. Es waren alle möglichen Leute da, die versucht haben, sich hier ein Bild zu machen, ja, was hier abgeht. Ja. Und die haben natürlich nicht nur die Reden sich angehört, sondern die haben auch in den ganzen Events, in den Side-Events, die es hier gibt, oder in irgendwelchen Hotelzimmern, wo Treffen stattfinden, versucht, so nah wie möglich an Donald Trump ranzukommen. Und an Mitarbeiter, die halt nah an ihm dran sind. Ich weiß von niemandem, der Donald Trump persönlich getroffen hat oder auch nicht mal den Vizepräsidentschaftskandidaten, aber meistens läuft das dann so über drei Ecken, also dann versucht man eben sich ranzupirschen an einen Senator, wie zum Beispiel den Senator Lindsey Graham, der eben relativ nah an Trump dran ist, aber der eben auch gut vernetzt ist nach Deutschland, der ist auch öfter Gast bei der Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel schon gewesen. Und ja, man versucht einfach vorzufühlen, um im Falle einer Machtübernahme so gut wie möglich gewappnet zu sein und zu erspüren, was so eine Trump-Regierung vielleicht wollen würde oder was sie gut finden könnte.
Das ist sicherlich nicht die schlechteste Idee, da ein bisschen vorzubauen. Und damit danke ich dir, lieber Bastian, für deine Einordnungen. Wir freuen uns auf deine nächsten Texte und Videos, aber gönn dir bitte zwischendrin auch mal ein Päuschen. Der Wahlkampf geht ja noch 3,5 Monate. Danke, dass du dabei warst.
Ich habe jetzt erstmal Urlaub tatsächlich und freue mich drauf. Oregon und Washington als Start.
Klingt wunderbar. Da gönnen wir dir eine frohe Zeit. Und auch ich, liebe Hörerinnen und Hörer, werde mir ein kleines Päuschen gönnen, aber der Tagesanbruch geht natürlich weiter. Es gibt ja noch viele andere tolle Autorinnen und Autoren, die ihn schreiben. Für heute sind wir erstmal am Ende dieser Folge des Tagesanbruch Amerika Updates angekommen. Ich bedanke mich herzlich bei meinen beiden Gästen, Bastian Brauns und Peter Neumann und bei Lisa Raphael für die Produktion. Wenn Sie Fragen zu unserem Gespräch haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcasts@t-online.de, Podcasts mit Mehrzahl S. Und wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast. Das geht auf vielen Plattformen, zum Beispiel wie Spotify oder Apple Podcasts. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bleiben Sie uns gewogen.